Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Es gibt nichts Schöneres als die Hinzu- und Anrechnung von Schenkungen und ihnen gleichgestellten Rechtsgeschäften. Ich glaube, wenn du diesen Rechtsbereich wegstreichst, wenn du ihn einfach eliminiertest, ja, würdest du natürlich viele Ungerechtigkeiten aus der Sicht der Betroffenen, der nachteilig Betroffenen erzeugen. Aber du würdest, glaube ich, auch vielen, vielen Menschen überhaupt ihren Tätigkeitsbereich entziehen.
Ja, da hast du recht.
Der komplexe Bereich des Erb- und Pflichterrechts, würde ich jetzt behaupten, oder einer der komplexesten Bereiche, schwierig, mit unzähligen Fallstricken, nicht wenig, sondern sehr vieles ungelöst, in Entwicklung, nähern wir uns dem Ganzen. Also, willst du es wagen, Andreas?
Gerne.
Beschreib mal. Wir haben das letzte Mal ja begonnen mit den Grundlagen der Pflichtteilsbemessung und haben uns bewusst konzentriert auf die Verlassenschaft und das ja auch mehrmals betont. Und das, was heute kommt, schon angekündigt, nämlich, schieß mal durch.
Ja, wir haben beim letzten Mal schon erwähnt, dass die Pflichtteilsbemessungsgrundlage sich nicht nur bildet aus der reinen Verlassenschaft, wie wir es das letzte Mal beschrieben haben, sondern dass bei der Pflichtteilsbemessungsgrundlage unter Umständen auch zu berücksichtigen ist, ob, wie und an wen der Verstorbene zu Lebzeiten Schenkungen gemacht hat. Das Gesetz greift da auf einen Gedanken, der eigentlich nahe liegt. Es soll nicht sein, dass der Erblasser, dass der später Verstorbene zu Lebzeiten sich seiner Vermögenswerte begibt, insbesondere vielleicht zugunsten bestimmter einzelner Kinder und so letztlich den Pflichtteil vereitelt. Das ist der Grundgedanke, der hier vom Gesetz aufgegriffen wird. Und das Gesetz hat daher das Bedürfnis, diese lebzeitigen, unentgeltlichen Zuwendungen, diese Vermögensminderung in der Vermögenssphäre des Erblassers aufzugreifen und diese Schenkungen dann doch nach Maßgabe sehr diffiziler Regelungen in die Pflichtteilsbemessungsgrundlage zu integrieren.
Siehst du, ich würde schon jetzt widersprechen.
Das ist ja schön. Das freut mich. Ich habe letztens mit einem Hörer gesprochen, der hat gesagt, das gefällt ihm sehr, wie wir den Dialog führen. Es wäre ihm nur recht, wenn wir öfter in Widerspruch zueinander geraten.
Dann versuchen wir das jetzt heute. Jetzt geht's los. Ja, jetzt geht's wirklich los. Also ich würde dieser Beschreibung heftig widersprechen, wobei es wohl eine Beschreibung ist, die man sehr häufig hört und die diesen Rechtsbereich eben umschrieben hat und erläutert hat mit dem Gedanken, dass ein Verstorbener durch Verfügungen, Zuwendungen unter Lebenden den Pflichtteil sozusagen abstrakt vereitelt. Das war dein Ansatz. Der Pflichtteil muss geschützt werden vor Vereitelungen. Und dieser Aspekt ist tatsächlich in einem Teil dieser Regelungen angelegt, aber nur in einem Teil. In einem anderen Teil geht es um ganz was anderes. Es geht darum, dass durch derartige Zuwendungen nach der Vorstellung des Gesetzgebers der Pflichtteil vorweg erfüllt wird. Das ist dann die sogenannte Anrechnung, sodass in sehr vielen Konstellationen, insbesondere in den Fällen, in denen es um Zuwendungen unter Lebenden an Pflichtteilsberechtigte geht, es eigentlich ein Umverteilungsrecht ist, ein Vorschussrecht, der hat den Pflichtteil, so ist die Überlegung des Gesetzes, vorweg bekommen und kriegt ihn dann nicht nochmal. Gleichzeitig steigen die Pflichtteile der anderen. Aber der Erblasser wird nicht bestraft dadurch in diesen Konstellationen, sondern es wird der Gerechtigkeit, wenn man so will, Genüge getan, dem Vertrag Genüge getan, weil auch seine Testierfreiheit steigt. Irre kompliziert. Also, was ich schon erklärt habe.
Aber ich habe jetzt den Widerspruch, vor allem den heftigen, nicht erkannt, weil du hast nur einen zweiten Aspekt betont. Und Es geht sowieso nicht
vor.
Um eine. Ja, der kam nicht vor. Aber es war kein Widerspruch. Es wird ja natürlich der Erblasser nicht bestraft, sondern es stellt dieses Hinzu- und Anrechnungsrecht eine gewisse pflichtteilsrechtliche Gleichbehandlung, insbesondere der Kinder, her. Dazu werden wir jetzt noch genauer kommen. Aber ich glaube, der Grundgedanke, der dahinter steht, der ja in der dritten Teilnovelle erst aufgegriffen wurde vom Gesetzgeber des ABGB, der ist, glaube ich, schon der, den ich da grob beschrieben habe.
Naja. Wie gesagt, ich sehe es anders. Wie packen wir das Thema an? Ich glaube, vorsichtig. Zunächst einmal die Erkenntnis für unsere Hörer, was ja weithin unbekannt ist, dass nach dem Tod nicht nur darüber gesprochen wird, was der Verstorbene übrig gelassen hat, seinen Vermögenserfolg, sondern dass wir aus rechtlicher Sicht, aus wirtschaftlicher Sicht, mit entsprechendem Aufwand, mit entsprechenden Kosten, auch über Rechtsgeschäfte diskutieren, darüber streiten, die zu Lebzeiten stattgefunden haben. Mhm. Ich glaube, das ist einmal, da können wir uns einigen, nicht? Also es werden auch Rechtsgeschäfte unter Lebenden, bestimmte Regelausnahmen gibt es, irre kompliziert, wie gesagt, werden mit berücksichtigt, sodass dann bereits darüber gestritten wird, vereinfacht gesagt, ob ein solches Rechtsgeschäft, das zu berücksichtigen ist, vorliegt oder nicht. Mhm. Und das muss man wissen, das Erbrecht und Pflichtteilsrecht wird dadurch potenziell viel komplizierter. Und machen wir gleich mal was Dramatisches. Aus dieser Beobachtung, ohne dass wir in irgendwelche Details hineinkippen, folgt natürlich logisch, dass jeder gut beraten wäre, im Zeitpunkt dieser früheren Verfügung unter Lebenden, dieses Rechtsgeschäft vor 5 Jahren, vor 10 Jahren, vor 20 Jahren, als man überhaupt noch nicht an den Tod gedacht hat, genau an diesen zu denken, genau an das Pflichtteilsrecht zu denken. Conclusio für all unsere Freunde aus den rechtsberatenden Berufen: immer dann, wenn ein Rechtsgeschäft, das man begleitet, potenziell pflichtteilsrechtliche Implikationen zeigen werde können in der Zukunft, ist es natürlich notwendig, die Parteien über die Grundsätze des Pflichtteilsrechts, über die Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten, Konsequenzen zu vermeiden etc. aufzuklären.
Unbedingt, ja.
Und ich bin mir nicht sicher, ob das sehr häufig oder immer oder in der Regel selten, ich habe keine Ahnung, keine Statistiken stattfinden.
Naja, das Problem besteht ja schon darin, dass vielfach Zuwendungen, Schenkungen gerade im familiären Bereich vollkommen ohne jede Rechtsberatung erfolgen. Nicht? Ich glaube, den Hinweis muss man auch geben. Achtung, wenn Sie in der Familie Vermögensverschiebungen veranlassen, wenn es irgendwelche Zuwendungen gibt an die Kinder oder an wen auch immer, dann sollten Sie sich auch immer fragen, was findet da statt? Sollte ich da nicht einen Rechtsberater beiziehen? Im Übrigen gibt es natürlich Schenkungsmeldeverpflichtungen etc., aber das wollen wir jetzt nicht reden. Aber immer einbeziehen einen Rechtsberater, der so eine Vermögensverschiebung begleitet, zum Zwecke der Dokumentation, aber auch zum Zwecke der Klärung, welche pflichtteilsrechtliche, welche erbrechtliche Bedeutung diese Vermögensverschiebung haben soll. Also da ist schon einmal anzusetzen, glaube ich, wichtig, unseren Hörern zu sagen, bitte Rechtsberatung einholen bei jeder Schenkung, die gemacht wird.
Ich kann dir gar nicht genug zustimmen in dem Punkt, und es ist ja auch dramatisch, das dann als Rechtsanwalt zu erleben, zu begleiten nach dem Tod, wenn dann die davon Betroffenen erfahren, dass wir über diese Vorgänge vor 15 Jahren jetzt im Rahmen eines Beweisverfahrens Klarheit schaffen müssen und dass die einstige Vorgangsweise innerhalb der Familie wenig Aufwand, kann vielleicht eh niemand beweisen, ich gebe dir das einfach, dass das nicht so ist, dass die Dinge nicht verschwinden. Im Gegenteil, es werden eben, und damit nehmen wir ja was vorweg, einen wichtigen Grundsatz, Schenkungen oder ihnen gleichzuhaltende Verfügungen an Pflichtteilsberechtigte, die einen gewissen Bagatellwert übersteigen, gibt es eine eigene Bestimmung, wir können nicht auf die Details heute eingehen, also Schenkungen, ihnen gleichzuhaltende Verfügungen von Relevanz sind unbefristet zu berücksichtigen, wenn sie innerhalb der Familie an Deszendenten, Abkömmlinge oder die Ehegattin, den Ehegatten gemacht worden sind. Und das ist, glaube ich, schon einmal ein Riesenstep. Ich glaube, es ist einzigartig, dass es hier für diesen Bereich keine Frist gibt.
Das ist,
wir streiten dann tatsächlich über Vorgänge, nicht, die 35 Jahre zurückliegen.
Und das ist, was du jetzt ansprichst, das ist uns natürlich, uns Erbrechtlern, vollkommen klar. Aber ich glaube, das kann man nicht stark genug betonen. Und ich erlebe das oft in der Beratungspraxis, und du wirst das genauso bestätigen, bin ich sicher, dass das auf größte Überraschung stößt, weil in den Köpfen schon drinnen ist, dass es sowas wie Verjährung gibt, ja, dass irgendwann Zäsur ist, dann ist irgendwann Schluss ist. Und wenn man dann den Personen sagt, nein, da gibt es eine unbefristete Hinzu- und Anrechnung, das führt jedes Mal wieder zu größtem Erstaunen und zu drei Nachfragen, ob das wirklich so ist. Also das muss man sich wirklich vor Augen halten. Und so wie du vorhin gesagt hast, das Heikle ist bei diesen familiären Schenkungen, die da so stattfinden, dass so oftmals die Leute noch überhaupt nicht am Radar haben, dass das später einmal vielleicht in 15, 20, 30 Jahren ein Riesenthema werden kann. Weil vielleicht zum Zeitpunkt der Schenkung in der Familie alles noch ganz easy ist, alle im besten Einvernehmen sind, man denkt noch nicht an einen pflichtteilsrechtlichen Streit, und du wirst es oft in Besprechungen haben, wenn du dann berätst im Pflichtteilsprozess oder im Vorfeld, dass es dann um die Aufarbeitung von Schenkungen gibt. Und ich glaube, es gibt fast keinen Fall, wo ich dann nicht höre, ja, das haben wir damals nicht dokumentiert, das kann ich nicht mehr belegen und so weiter. Also es beginnt schon damit dann das Riesenproblem oftmals bei diesen pflichtteilsrechtlichen Auseinandersetzungen, dass das nicht gut dokumentiert und begleitet war.
Ist tatsächlich ein Drama, nämlich um es einfach beim Namen zu nennen, weil, kommt ja auch immer wieder vor in unserem Podcast, dieses Bekenntnis, diese Ehrlichkeit, diese Offenheit zu sagen, dass die Klärung von Konflikten mit Hilfe des Rechts teuer ist. Es ist einfach so. Mhm. Und derartige Pflichtteilsprozesse, das heißt Rechtsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten, bei denen ein wesentliches Thema ist, nicht etwa, ob es einen bestimmten Vorgang vor 7 Jahren gegeben hat, sondern man stelle sich eben vor, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 potenzielle Geschenke, wie wir es genannt haben, dann haben sie in Wirklichkeit 12, 13, 14 Themen für sich in diesem Streit, und das Ganze ufert aus. Es ist ein ökonomisches Desaster typischerweise, und es ist für die Parteien schwer erträglich. Vom Ausgang des Beweisverfahrens im Endeffekt abzuhängen und dann hoffentlich bestätigt zu bekommen, dass die Wahrheit des Gerichts auch die eigene ist, also mit der eigenen sich deckt und nicht etwa jene ist, die subjektive Wahrheit des Prozessgegners. Mhm. Also, wir machen schon ein bisschen Angst, aber es hat auch, es soll keine Angst machen. Also, ja, wir wollen sie ja nur
Freude, darauf hin.
Freude wird tatsächlich schwierig.
Es ist schwierig
heute. Stimmt. Die Freude tragen wir einfach mit uns herum. Vielleicht nähern wir uns weiter und erklären einmal diesen Vorgang, der uns ja selbstverständlich ist. Also, nämlich, was heißt Hinzu- und Anrechnung? Wir stellen uns vor, jemand verstirbt und hinterlässt ein namhaftes Vermögen. Wir stellen uns vor, es gilt, den Pflichtteil zu berechnen. Erster Schritt, Podcast, letzte Folge. Wir ermitteln die reine Verlassenschaft und wir prüfen umfassend oder schlagen uns die Schädel ein vor Gericht, wie hoch eben der Pflichtteil wäre vom, du hast es heute ja schon genannt, der reinen Verlassenschaft. Gut. Und jetzt kommt hinzu, dass man begehren kann, wenn man daran ein Interesse hat. Also das kommt nicht von Amts wegen, da marschiert nicht jemand herum und schnüffelt, sondern das müsste zum Beispiel ein Pflichtteilsberechtigter, eine Pflichtteilsberechtigte verlangen, nämlich, Moment, es fanden zu Lebzeiten Schenkungen oder, jetzt mache ich es ganz langsam, weil das ist so dramatisch, nicht nur Schenkungen, oder ihnen gleich zu haltende Verfügungen statt. Was heißt gleich zu halten?
Wenn wir gleich näher analysieren. Ja,
vielleicht, ja, wenn wir 87 Absatz 2. Jedenfalls fanden statt zu Lebzeiten, die dieses Vermögen vermindert haben, natürlich. Und die, so ist die Behauptung, nun rechnerisch diesem Zwischenergebnis der reinen Verlassenschaft hinzuzuschlagen sind. Das ist nur ein Berechnungsvorgang. Plus, wir streiten halt drüber, ob da das Plus dann eine Zahl folgt, ob das einzusetzen ist und wie hoch die Zahl ist. Darüber streiten wir dann. Ja. Aber jetzt der Berechnungsvorgang ist, es wird hinzugeschlagen, Hinzurechnung. Wenn es noch drei andere gibt, gibt es halt noch drei andere Positionen. Wenn es noch 14 andere Schenkungen gäbe oder in den gleichzuhaltenden Positionen, sind es halt dann umso mehr. Und dann macht man einen Strich, dann hat man die höhere Bemessungsgrundlage. Davon wird nun der Pflichtteil ermittelt. Das heißt, es wird rechnerisch so getan, als ob diese Abgänge nicht stattgefunden hätten, vereinfacht gesagt. Und dann hat der natürlich einen entsprechend höheren Pflichtteil. Das ist die Hinzurechnung. Und nächster Schritt, jene Pflichtteilsberechtigte, wenn es andere gäbe zum Beispiel, die selbst beschenkt wurden, müssen sich diese Schenkung unter Lebenden von diesem erhöhten Pflichtteil, wenn man so will, zur Gänze abziehen lassen. Die Schenkung unter Lebenden erfüllt vorweg den Pflichtteil, so ist die Überlegung des Gesetzes. Und dann können Sie sich jetzt ein Blatt Papier nehmen und das selber durchmachen. Aus der Sicht eines Kindes zum Beispiel, das also nichts geschenkt bekommen hat oder weniger geschenkt bekommen hat, kann sich durch diese Herumrechnerei etwas der Höhe nach oben verändern. Mhm. Für ein Kind oder einen Ehegatten, der viel geschenkt bekommen hat oder relativ viel, kann es auch sein, dass der Pflichtteil sinkt. Und dann gibt es, und jetzt lasse ich dich wieder zu Wort kommen, jetzt habe ich nämlich intensiv beschrieben, eigentlich nur Schenkungen an Pflichtteilsberechtigte. Warum? Damit ich nicht nur die Hinzu, sondern eben auch den Abzug beschreiben kann, Hinzu- und Anrechnung. Und dann gibt es aber auch die Möglichkeit, Schenkungen oder ihnen gleichzuhaltende Zuwendungen an Fremde, so nenne ich es, an Nicht-Pflichtteilsberechtigte geltend zu machen. Dafür gibt es eine Zwei-Jahres-Frist. Und dann kommt es natürlich nicht zu einer Anrechnung, weil ja der Beschenkte selbst nicht pflichtteilsberechtigt ist. Dann kommt es nur zu einer Hinzurechnung. Die Pflichtteile der Pflichtteilsberechtigten steigen und der Testamentserbe kriegt weniger. So, das war jetzt natürlich irre kompliziert, aber hoffentlich.
Und wer jetzt aufmerksam zugehört hat, denkt sich jetzt vielleicht, na gut, das ist reine Mathematik, eigentlich einfach zu verstehen, Hinzurechnung und Anrechnung. Also mathematisch ist es nicht besonders herausfordernd und man könnte glauben, ja, warum reden die zwei ständig davon, dass dieses Hinzu- und Anrechnungsrecht so kompliziert ist, aber es spielt sich halt im Detail ab, weil alle diese Schritte, die du jetzt skizziert hast hinter dieser Mathematik, verbergen sich ja nicht nur Beweisfragen, über die wir schon eingangs ein bisschen gesprochen haben, sondern unglaublich viele diffizile Rechtsfragen. Nämlich schon beginnend in der Frage, war das überhaupt eine Schenkung?
Das werden wir uns anschauen. Oder eine gleichzuhaltende
gleichzuhaltendes Recht. Und was ist das, was du jetzt gerade ins Mikrofon gemurmelt hast?
Als Schenkung gilt auch § 791 Absatz 2.
War das eine, wenn es eine Schenkung war, eine Schenkung an einen Pflichtteilsberechtigten oder an einen Nicht-Pflichtteilsberechtigten. Und wir werden dann gleich sehen, so einfach ist diese Frage gar nicht zu beantworten.
Überhaupt nicht. Du schenkst irgendwie einer Dame oder einem Mann, machst ein Geschenk und 5 Jahre später heiratest du ihn oder sie.
Da werden wir noch einige Fälle vielleicht durchgehen. Dann, wenn das eine Schenkung war an einen Nicht-Pflichtteilsberechtigten, 2-Jahres-Frist, wann hat die zu laufen begonnen?
Wann beginnt
war
das zu
die
laufen?
Schenkung innerhalb der 2 Jahre oder ist das schon länger her? Klingt einfach, ist es auch nicht, werden wir gleich sehen. Dann, wenn wir wissen, dass das also eine Schenkung war und sie ist, weil in der Frist oder an einem Pflichtteilsberechtigten unbefristet hinzuzurechnen, dann stellt sich noch die Frage, wie ist die eigentlich zu bewerten, diese Schenkung?
Welchen Wert zum Zeitpunkt der Schenkung oder zum Zeitpunkt des Todes?
Also da sind einige Rechtsfragen zu klären. Am Weg dieser Mathematik, die du beschrieben hast, bis wir dann wirklich kommen zur Pflichtteilsbemessungsgrundlage.
Es gibt Menschen, die beschäftigen sich ihr Leben lang mit diesem Rechtsbereich.
Ja, ich weiß.
Ja. Also ich zum Beispiel habe, glaube ich, begonnen, also ich mache das wirklich schon ewig lang. Ja. Ich habe, glaube ich, zum ersten Mal begonnen, so 1994 mit dem Ganzen, kann das sein? Ja, das kann sein. 94 dem zu widmen. Und mich hat damals das schon deshalb besonders fasziniert, dann habe ich einen Aufsatz gelesen vom Karl Wolf. Karl Wolf war ein Ordinarius in Wien nach dem Krieg, ich glaube 48, wurde der berufen, nicht übermäßig bedeutsam, eigentlich ein Mathematiker auch, im Schadenersatzrecht hat er einiges geschrieben und eigentlich nichts im Erbrecht, aber einen Aufsatz hat er geschrieben zur Anrechnung damals. Mhm. Kann ich mich noch erinnern, das ist so wie der Tractatus Logico Philosophicus. Ja, weil nach ungefähr 5-6 Seiten sind nur noch Formeln. Ja, es sind nur noch Formeln. Und ich habe es nicht, bis heute verstehe ich diesen Aufsatz nicht. Und ich habe mich schon lange damit beschäftigt und vielleicht machen wir doch einen kleinen historischen Bogen, bitte, um Ihnen auch zu zeigen, in welchem rechtspolitischen, so empfinde ich, Desaster wir eigentlich hier stecken. Ziehen wir ein bisschen den Bogen. Also, im Jahr 1811, okay, da beginnt es nämlich.
Ja.
Ja, 1811. Wir sind ganz die Arbeiten langsam, zu diesem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuch zu Ende.
Ja. Gut.
Damals gab es kein Pflichtteilsrecht der Ehegattin, des Ehegatten, sondern nur der Kinder. Und nach der Urfassung war die Vorstellung, dass der Verstorbene den Pflichtteil der Kinder vereitelt, völlig abwegig.
Moment, greifst du jetzt meinen Vereitelungsgedanken gerade auf?
Den gab es noch nicht. Nein, den gab es noch nicht. Es gab kein Berücksichtigungsrecht wegen Vereitelung, aber es gab sehr wohl schon die Regel, dass bestimmte Zuwendungen, die Kinder erhalten, keine Schenkung sind, sondern den Pflichtteil vorweg abdecken. Mhm. Man nannte das Vorschuss, die Ausstattung an die Tochter. Wenn ein Sohn zum Militär geht, den Putz oder was er da braucht, oder ein Gewerbe. Ganz ein anderer Gedanke, also halten Sie sich vor Augen, der kriegt den Pflichtteil durch die Zuwendung vorweg. Ein Vorschuss.
Oder wenn es vereinbart war.
Oder wenn es vereinbart wird. Du kriegst vorweg den Pflichtteil, dafür werde ich nachher, wenn ich sterbe, von dir nicht gebissen. Dieses Vereitelungsrecht gab es eine Norm, aber die hat darauf abgestellt, dass jemand, glaube ich, zumindest die Hälfte seines Vermögens verschenkt. Dagegen konnte man vorgehen. Aber an sich hat man das nicht für möglich gehalten. Und dann hat sich gezeigt, also da gibt es jetzt dieses Recht dieser Vorschüsse, das blubbert so dahin und wird weiterhin dahin blubbern bis zum Jahr 2015. Und dann, jetzt kommen wir in die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, stellt sich immer mehr heraus, es gibt leider nicht nur vereinzelt, sondern viele Erblasser richtig gehende Falotten, die so in den letzten Jahren und Monaten ihres Lebens ihr Vermögen geschwind noch irgendjemanden schenken oder wesentliche Teile oder schenken und so den Pflichtteil vereiteln. Und du hast es ja schon erwähnt, eine ganz große Reform war im Jahr 1916, also kurz bevor das Reich eingegangen ist, mit der dritten Teilnovelle. die Einführung eines, ich nenne es jetzt Pflichtteils Vereitelungsrechts wegen Schenkungen. Und dieser Rechtsbereich Pflichtteilserhöhung wegen vereitelnden Schenkungen stand neben dem alten der Berücksichtigung von Vorschüssen. Irre kompliziert schon damals. Mhm. Und das Ganze geht jetzt von 1916, irgendwann, ich glaube 89, kam das Pflichtteil des Ehegatten, Pflichtteilsrecht des Ehegatten. Seit 1916 Generationen von Juristen, die sich mit diesen Fragen, die sich damals stellten, auseinandersetzten. Eine geradezu kuriose Frage aus meiner Sicht, aber in der Praxis extrem brennend, war die einfachste, nämlich, dass es notwendig war, bei einer Zuwendung unter Lebenden klar zu unterscheiden, ist das jetzt ein Vorschuss, wenn der Bub die Liegenschaft kriegt, sodass er weniger Pflichtteil kriegt, oder ist das kein Vorschuss, sondern eine Zuwendung, die er on top kriegen soll. Mhm. Und das war auch das alte Schenkungsanrechnungsrecht, hat nicht vorgesehen, dass er dann weniger Pflichtteil kriegt, sondern nur nicht mehr, sage ich jetzt einmal. So war die Idee. Und das Hauptproblem war, oder so wurde es dann, als ich schon auf der Weltwand mitdiskutiert habe, empfunden, dass sehr viele Rechtskreise und auch Rechtsberater diesen Unterschied, ist das jetzt gemeint als Vorschuss oder ist das jetzt gemeint on top, nicht beraten haben, nicht gesehen haben, man hat überhaupt nicht drüber geredet. Und nach dem Tod war dann die Frage, naja, kriegt er jetzt weniger Pflichtteil oder doch nicht? Aha. Und warum erzähle ich das? Das war so einer von vielen wesentlichen Punkten, der dem damaligen Establishment so ab 2005 bis 2015 in den wissenschaftlichen Diskussionen am Herzen gelegen ist. Und jetzt bringe ich es in die Jetztzeit. Dieses alte, komplexe System wurde mit dem Erbrechtsänderungsgesetz völlig neu geregelt. Das muss man einfach so sehen. Es wurde über den Haufen geworfen. Es wurde völlig neu geregelt. Es wurden, natürlich finden sich aus diesen alten Strukturen ganz wesentliche Leitlinien weiterhin, aber es wurden zwei Rechtsinstitute miteinander vermanscht, wenn man so will, vermischt. Und ein Beispiel ist eben, dass im Zweifel, wenn es nicht anders vereinbart wird, eine Schenkung, nicht eine Schenkung ist im Sinne von, du kriegst mehr, mein Liebling, ja, sondern es ist eine Schenkung, sagt dieses Hinzu- und Anrechnungsrecht, ist eigentlich keine Schenkung, sondern es ist eine Vorwegerfüllung dessen, was dir zwingend zustehen wird. Nicht? Also kann man anders vereinbaren. Das heißt, es ändert sich auch nichts daran, dass man darüber reden muss und darüber aufklären muss. Aber das ist so das einfachste Beispiel und das sinnfälligste vielleicht, wie sich da mit einem Schlag alles geändert hat. Und wir haben ja auch schon erwähnt, jetzt höre ich auf, dass dieses Erbrechtsänderungsgesetz ein Gesetz war, das sehr rasch gekommen ist, sehr überfallsartig. Die Beratungen waren nicht besonders lang. Und gerade das Hinzu- und Anrechnungsrecht ist ein Rechtsbereich, wo zu vielen, vielen Regeln es vollkommen zweifelhaft ist, was sind die Rationen, wovon wurden die da getragen. Und deswegen ist da noch sehr viel unklar, sehr viel umstritten. Es gibt wesentliche Veränderungen. Andreas, picken wir uns einmal was raus, was sich so richtig verändert. Gerne, aber
ich möchte nur sagen, ich danke dir für diesen historischen Aufriss. Ich finde das nämlich wirklich spannend, wie diese zwei wirklich an sich grundlegend unterschiedlichen Aspekte des heutigen Hinzu- und Anrechnungsrechts, einerseits dieses Vorschussrecht, dann, wie du es genannt hast, dieses Vereitelungsrecht, das mit der dritten Teilnovelle kam, jetzt wirklich zu einem einheitlichen System durch das Erbrecht 2015 zusammengeführt wurden und sich da jetzt wirklich ein neues System findet.
Ja, das ist sehr spannend. Und erst langsam erarbeitet, wenn man es, um das nochmal zu betonen, die Vorstellung, jetzt auch für liebe Hörerinnen und Hörer, für Sie, die vielleicht keine Juristen sind, die Vorstellung, dass da ein neues Gesetz ist und jetzt sind die Dinge geklärt, die könnte gar nicht weniger zutreffen als auf die Regeln der Hinzu- und Anrechnung. Es wird noch viele, viele Jahre brauchen, bis diese zahlreichen Zweifels- und Streitfragen durch das Höchstgericht geklärt werden. Und es kommen immer wieder neue Überraschungen, die man auch gar nicht so vorhergesehen hat, bei dieser Judikaturentwicklung.
Ja, wenn man nur denkt, dass die Rechtsprechung seit der dritten Teilnovelle bis dann zum Erbrecht 2015 auch noch nicht imstande gewesen ist, sämtliche Rechtsfragen, die es gab im Hinzu- und Anrechnungsrecht oder im damaligen Schenkungsanrechnungsrecht, abschließend zu klären.
Bei weitem nicht.
Bei weitem nicht. Also 100 Jahre Rechtsprechung haben diesen Rechtsbereich nicht abschließend geklärt.
Vielleicht, weil man diesen Aufsatz von Karl Wolf nicht lesen muss. Ja. Also ich meine, den muss man noch ausheben, vielleicht kann mir den
aber irgendjemand. Aber die Rechtsprechung ist jetzt etwas flotter. Da erinnern wir vielleicht an der Stelle daran, weil wir jetzt einen Fachsenat haben fürs Erbrecht. Und jetzt, wenn wir uns die letzten Jahre anschauen, da wird schon relativ in kurzen Intervallen eine Rechtsfrage nach der anderen im neuen Hinzu- und Anrechnungsrecht geklärt. Also ich habe das Gefühl, wir sind auf einem wesentlich schnelleren Weg zur Rechtsklarheit, als das vor der Etablierung des Fachsenats der Fall war.
Da gebe ich dir recht, da hast du vollkommen recht.
Springen wir hinein. Ich würde sagen, lieber Christian, starten wir mal mit der Frage: Was ist überhaupt eine Schenkung, die dann der Pflichtteilsbemessungsgrundlage hinzuzuschlagen ist? Wo haben wir das geregelt? Blick mal vielleicht kurz ins Gesetz. Das ist in § 781 geregelt. Schenkungen, die der Pflichtteilsberechtigte oder auch ein Dritter vom Verstorbenen zu dessen Lebzeiten oder auf den Todesfall erhalten hat, sind der Verlassenschaft nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen hinzuzurechnen und, wie du gesagt hast, auf einen allfälligen Geldpflichtteil des Geschenknehmers, wenn er eben pflichtteilsberechtigt ist, anzurechnen. Und im Absatz 2 des 781 heißt es dann, als Schenkung in diesem Sinn gelten auch die Ausstattung eines Kindes, ein Vorschuss auf den Pflichtteil. Das ist vielleicht ein bisschen eigenartig, finde ich. Ja, so wie du vorhin gesagt hast, eine Schenkung nun ja eigentlich 785 ein Vorschuss ist, es sei denn, es ist anderes vereinbart. Eine Schenkung ist auf dem Pflichtteil anzurechnen. Mir ist nicht ganz klar, ehrlich gesagt, für welche Fälle diese Ziffer 2 ist, dass man einen Vorschuss auf dem Pflichtteil hier eigens als hinzu- und anzurechnende Schenkung zu qualifizieren hat. Weißt du das eigentlich?
Ja, wie das da reingerutscht ist, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, dieser Gedanke, der der Micha auch eine Zeit lang irgendwie umgetrieben hat und den ich hinauskrakeelt habe in meinen wissenschaftlichen Veröffentlichungen, der juckt irgendwie niemanden. Aber ich bringe ihn jetzt noch einmal. Es hat mich total verblüfft, wie wir Juristen, ja, intellektuell über dieses Phänomen, dass es zwei grundverschiedene Vereinbarungen sind, hinweggehen und drüber fahren, nämlich: Ich gebe meinem Sohn, ich sage meinem Sohn oder meiner Tochter, was hältst du davon? Ich übereigne dir die Liegenschaft. Jetzt. Du wirst Eigentümer der Liegenschaft. Und der Sohn fragt mich: Vater, warum? Was ist der Grund? Was muss ich dafür tun? Und in der einen Variante sage ich: Sohn, es ist unentgeltlich. Ich schenke es dir. Ich erwarte natürlich, dass du meine Füße küsst und mich lieb hast und mich betreust oder was auch immer. Ja, aber das ist ein Geschenk, freigebig. Und in der anderen Variante sage ich: Sohn, ich schenke es dir nicht. Du bist pflichtteilsberechtigt, wenn ich sterbe, und ich möchte diesen zwingenden Pflichtteil jetzt vorweg möchte ich den lösen. Ich will dir das geben. Du brauchst ja auch nicht auf die Knie gehen und mir die Füße küssen, nicht dankbar sein. Das ist eigentlich was ganz Besonderes, ein Vorschuss. Ja, und für diejenigen, die sich in den Jahrzehnten vor dem Erbrecht 2015 so weit bemüßigt fanden, den Inhalt einer Vereinbarung zu erkunden und darzustellen, für die ist ja ganz logisch, dass im Pflichtteilsrecht möglicherweise diese beiden Rechtsgeschäfte eine verschiedene Behandlung erfahren könnten, sage ich jetzt einmal vorsichtig. Und der Gesetzgeber 2015, ich glaube, das Hauptcredo in dem Punkt war: es ist zu kompliziert, das verstehen die Leute nicht. Es soll einfach alles gleich gemacht werden.
Ja.
Und du hast es kurz erwähnt, das Problem ist ja damit nicht weg. Es gibt eine Bestimmung, den 785, wo drinnen steht, anders könntest du es eh vereinbaren.
Also ja, es ist nur umgedreht. Und, aber bleiben wir vielleicht einen Moment drauf, weil der Punkt ja wirklich spannend ist, vor allem wenn du dir noch einblendest, dass es vielleicht, und das ist in vielen Fällen ja so, gerade bei wesentlichen Schenkungen, dass es sich handelt um einen Notariatsakt, der errichtet wird. Das heißt, wir haben, man stelle sich vor, wir haben eine Schenkung aus dem Jahr 2010. Der Vater schenkt an das Kind die Liegenschaft. Und es ist eine Schenkung, in der auch steht, dankbar nimmt das Kind die Schenkung an. Es findet sich vielleicht sonst überhaupt kein Hinweis in dem Notariatsakt, welche Erb- oder pflichtteilsrechtliche Bedeutung diese Schenkung haben soll, aber es ist eben eine Schenkung. Eine Schenkung, die abgeschlossen wurde 2010, im Übrigen ja vor dem damaligen pflichtteilsrechtlichen Hintergrund, der da lautete, Schenkungen sind nicht auf dem Pflichtteil anzurechnen. Jetzt stirbt der Vater im Jahr 2018, also zu einem Zeitpunkt, wo das Erbrecht 2015 bereits in Kraft getreten ist. Und jetzt ist die Frage, wie diese Schenkung im Hinblick auf den Pflichtteil des Beschenkten zu behandeln ist. Ist das ein, unter Anführungszeichen, Vorschuss? Hat er sich die Schenkung anzurechnen oder nicht? Und dazu müssen wir in die Übergangsbestimmungen des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015 schauen, Paragraf 1503 Absatz 7 Ziffer 2 des ABGB. Und da heißt es ja, dass grundsätzlich alle Bestimmungen des Erbrechtsänderungsgesetzes, gibt ein paar Ausnahmen, anzuwenden sind auf Todesfälle seit dem 01.01.2017. Und das bedeutet grundsätzlich auch, dass alle Bestimmungen, die etwa betreffen die Auslegung von Testamenten, aber auch die Qualifikation solcher Rechtsgeschäfte, anzuwenden sind. Das heißt, insofern auch gewissermaßen rückwirkend in Betrachtung dieser Rechtsgeschäfte anzuwenden sind. Und wenn man sich das so anschaut, muss man sagen, ja, da habt ihr 2010 eine Schenkung gemacht. Und die ist jetzt vor dem Hintergrund des neuen 785 ABGB zu qualifizieren. Und aus dem ergibt sich, wenn nichts anderes vereinbart wurde oder wenn nicht letztwillig die Anrechnungsfreiheit angeordnet wurde, dann hast du dir, lieber Geschenknehmer, diese Schenkung auf dem Pflichtteil anzurechnen. Und das ist ja insofern erstaunlich, wenn man das so sieht, als dass dann der Geschenknehmer sagen kann, ja Moment, wir haben das nicht ausdrücklich vereinbart, aber das war ein Notariatsakt. Da sind wir vom beurkundenden Notar auch belehrt worden. Und das ist ja auch notwendig. Davon kann man bei jedem Notariatsakt ausgehen, dass der Notar auch in erb- und pflichtteilsrechtlicher Hinsicht belehrt. Und der Notar hat uns damals gesagt, eine Schenkung ist eine Schenkung, ist eine Schenkung und nicht auf dem Pflichtteil anzurechnen. Das heißt, könnte dieser Geschenknehmer behaupten, dass zwar nicht ausdrücklich vereinbart wurde, die Anrechnungsfreiheit, aber man ist eben einvernehmlich von dieser ausgegangen und der 785 greift insofern nicht. Wie siehst du denn das?
Also zunächst einmal sehe ich das so, dass ich darauf hinweise, dass du den Paragraph 781 aufzählen wolltest.
Ja, aber jetzt sind wir kurz
Moment.
Du hast mich provoziert.
Ich habe dich angeregt. Und für die Hörer, wir stecken im Absatz 2 in der Ziffer 2 von 6. Also es geht dann noch weiter, ob wir es heute schaffen, weiß ich nicht. Weil es ist ja schon eine wunderbare Fragestellung, dieses Phänomen Vorschuss, Schenkung und Veränderung der Rechtslage ein geradezu verblüffendes. Halten wir uns das noch einmal vor Augen. So wie du sagst, es findet dieser historische Schenkungsvorgang statt.
Ja.
Der Notar, entschuldige Andreas, dass ich jetzt auch ketzerisch bin und die Realität umfassender beschreibe. Der Notar wird in den allermeisten Fällen das Recht kennen und entsprechend beraten. Er wird sagen, wir machen hier eine Schenkung. Das bedeutet, wenn Sie später sterben, lieber Geschenkgeber, dann bekommt der Geschenknehmer wegen der Schenkung nicht weniger Pflichtteil. Wenn Sie das denn wollten, können Sie es auch anders vereinbaren. Dann müssen wir nur hinschreiben, das ist ein Vorschuss. Also das hast du unterstellt, dass diese Beratung stattfindet. Und dann hast du auch unterstellt, dass der Notar im Notariatsakt gesagt hat, aha, Sie wollen eine Schenkung, also Sie wollen, dass er sich nicht abziehen lassen muss. Dann schreibe ich das nicht hin, denn das ergibt sich aus dem Gesetz. Das unterstellen wir auch. Mhm. Selig die Notarinnen, die Notare, die diese Dinge ausformuliert haben, die diese Dinge klargestellt hätten, sehr selten, offenbar nicht das historisch übliche Muster. Und vor allem, wenn ich das auch noch ergänzen darf, sehr häufig steht ja nicht Schenkungsvertrag drüber, sondern dieses euphemistische Übergabsvertrag bei einer Liegenschaft, so frei nach dem Motto, wir schreiben einfach Übergabsvertrag und dann soll irgendjemand Jahrzehnte später sich überlegen, was das ist. Aber so ist das Phänomen, lieber Andreas. Wir haben nur diesen nackten Vertrag, da steht nichts drinnen. Und dann gibt es Jahrzehnte später einfach die Möglichkeit zu sagen, so wie du, der Notar war Weltklasse, der hat so beraten, das wollten die Parteien. Oder was auch denkbar ist, vielleicht sagt das nämlich dann der Testamentserbe, mein Mann hätte doch bitte die Liegenschaft natürlich. Kein Mensch hat damals über einen Pflichtteil geredet, der Notar hat überhaupt nichts gesagt, das war nur irgendein Substitut, das war irgendein Muster, das haben wir unterschrieben. Wir haben noch nie was von einem Pflichtteil gehört, sagt die Testamentserbin, ja, die jetzt möchte, dass der Pflichtteil singt. Ja. So, und jetzt, okay, dann stehen wir mal betroffen vor der Situation, nehmen wir wahr, deine Aussagen, die ja auch für sich genommen eigentlich wirklich, wirklich sensationell sind. Da kommt der Gesetzgeber und sagt im Jahr 2015 mit Wirkung 2017. Es ist jetzt alles anders. Wir machen ein neues Mischkulanzo-Recht, ja, Conglomerato Mischkulanzi. Und, du hast es ja präzise beschrieben, im 1503 da irgendwo verräumt, im Absatz 7, in Textwüsten, steht drinnen im Ergebnis, so steht es jedenfalls drinnen, dieses neue Mischkulanzi-Recht, Hinzu- und Anrechnung, gilt für alle Rechtsgeschäfte in der Vergangenheit ebenfalls. Und das neue Mischkulanzi-Recht würde eben bedeuten, im ersten Schritt, naja, wenn nichts drinsteht, und dann kam ja schon deine Lösung, die ich dann auch noch ausformuliere, wenn nichts drinsteht, dann ist das eben jetzt abzuziehen ein Vorschuss. Nicht wahr? Und wiederum zurückdenkend, das heißt, wenn der Notar damals, die Notarin, leicht unaufmerksam diese Frage nicht behandelt hat und es tatsächlich so gewesen wäre, wie die Testamentserbin jetzt behauptet, dass der Gatte, der Papa, natürlich dann weniger Pflichtteil hätte zahlen hätte wollen, das war Vorschuss, dann würde diese Rechtsveränderung sozusagen eigentlich den wahren Willen sanieren. Wenn hingegen die Notarin, der Notar damals präzise gearbeitet hat, wie hoffentlich fast alle, und den Leuten gesagt hat, Achtung, wollen Sie das wirklich? Der kriegt dann noch immer den Pflichtteil von der Verlassenschaft. Und der sagt, ja, es ist eine echte Schenkung, jetzt verstehe ich, was ein Pflichtteil ist und was eine Schenkung ist. Dann würde diese Vereinbarung eigentlich durch die Rückwirkung der neuen Rechtslage korrumpiert werden, also bedroht werden. So, und jetzt pickst du dir aus der neuen Rechtslage die Bestimmung des 785 heraus, die für die Zukunft sozusagen sagt, und daran denkt natürlich der Gesetzgeber primär, wenn, ihr könnt es anders vereinbaren. Also ihr müsst nicht diese Vorschussschenkung machen, ihr könnt auch, wenn ihr wollt, weiterhin eine wirkliche Schenkung machen, nämlich mein Bub kriegt das on top und den Pflichtteil später auch noch. Und jetzt ist tatsächlich für all jene, die davon betroffen sind, die spannende Frage, ob man nicht sagen kann, und ich würde das, wenn die Beweisergebnisse es zulassen, einfach jedenfalls bejahen, sagen kann, wenn der wahre Wille damals darauf gerichtet war, dass es eben nicht zu einem Abzug kommt, dann kann ich diesen 785, diese Ausnahme hier bejahen. Mhm. Will heißen, die Rückwirkung würde nur greifen, wenn eigentlich der historische Notar einen Kunstfehler gemacht hat.
Ja.
Zugespitzt.
Ist, aber ist es ist spannend.
Vielleicht und was wir hier an der Stelle vielleicht auch gleich sagen, ist, weil du wirst es nicht glauben, wir haben schon wieder 45 Minuten und sind erst bei der Ziffer 2.
Ja.
Was wir an der Stelle, glaube ich, gleich aufgreifen werden, ist der mögliche Gedanke im Hinblick auf deinen Hinweis, das wirkt zurück, 1503, ja, geht dann das? Mhm. Ist das zulässig, dass der Gesetzgeber einfach sagt, ihr habt früher rechtsgeschäftliche Dispositionen gemacht, ihr habt das Vermögen verschoben, ihr wart aufgeklärt, ihr habt auf eine Rechtslage vertraut, aber wir machen das jetzt anders, wir können auch rückwirkend. Ist das möglicherweise verfassungswidrig?
Ja.
Andreas, willst total, du uns da ein bisschen uns da?
Total spannende Frage. Ich möchte noch dazu sagen, eins muss man natürlich aus diesen Überlegungen ableiten und sich immer als Kautelarjurist, als Vertragsrichter wirklich vor Augen halten, nämlich wie wichtig es ist, Verträge und Testamente, Rechtsgeschäfte niemals aufzubauen auf irgendwelchen gesetzlichen Vermutungen und Zweifelsregeln, sondern es immer ausdrücklich zu vereinbaren. Nicht nur, weil im Nachhinein eben vielleicht dann doch ein anderer Vertragswille oder Testierwille unterstellt werden kann, sondern eben, wie wir hier sehen, weil auch der Gesetzgeber ins Grübeln kommen kann, wie beim Erbrechtsänderungsgesetz 2015, und sagen kann, ich vermute heute bei bestimmten Rechtsgeschäften haben sich die Parteien anderes gedacht und ich vermute das nicht nur in die Zukunft, sondern ich vermute es auch rückwirkend. Also alles immer ausdrücklich regeln, das ist so ein einfacher, aber wichtiger Hinweis für die Kautelarjurisprudenz. Ja, diese Frage der Verfassungskonformität dieser Rückwirkungen ist tatsächlich spannend und ich glaube, da gibt es einige Fälle gerade im Hinzu- und Anrechnungsrecht, wo wir uns das vielleicht punktuell noch anschauen, weil sonst wird es, glaube ich, jetzt zu kompliziert.
Es wird zu kompliziert, aber lass uns dazu vielleicht einen Gedanken sagen. Wenn Sie sich über die Frage einer potenziellen Verfassungswidrigkeit, zum Beispiel wegen unzulässigen Eingriff ins Eigentum, Gedanken machen wollen, dann ist es notwendig, die konkrete Konstellation, die konkrete Betroffenheit, wer ist betroffen, von welcher Bestimmung hatte er, kann man da sagen, der hatte schon irgendwie überhaupt potenziell ein geschütztes Vertrauen oder noch gar nicht, worum geht es überhaupt? Man kann das nicht über den Kamm scheren. Und ich glaube, das können wir schon sagen, es gibt keine höchstgerichtliche Entscheidung, die sagt, in jedem Fall, unter allen Umständen, ist das verfassungsrechtlich unproblematisch.
Da bin ich ganz bei dir. Also es gibt sicher Konstellationen, bei denen diese Rückwirkung der Übergangsbestimmungen auf ihre verfassungsrechtlichen Grenzen stößt. Da wird es sicher noch Sachverhalte geben, bei denen da...
Ja, wir können die jetzt nicht machen.
Wir können sie jetzt nicht machen.
Aber wir weisen darauf hin, zum Beispiel, es gibt eine ganz aktuelle Entscheidung, das jetzt für die Feinspitze des VfGH, schauen Sie in die aktuelle NZ, des Verfassungsgerichtshofs zur Frage der Rückwirkung des 782 Absatz 2 im Verhältnis zu 783, die Ausnahme des 782 Absatz 2, da werden wir auch irgendwann mal dahin kommen, ganz aktuelle Entscheidung, lesen, anschauen, die Dinge sind noch nicht abschließend geklärt.
Und vor allem aus diesem Erkenntnis Ableitungen treffen für weitere Sachverhalte.
Genau. Also
das ist hochspannend. Christian, ich hätte folgenden Vorschlag. Bitte. Wir sind jetzt zeitlich fast schon an unserem Limit.
Ja. Du musst jetzt einmal einen Bogen noch machen.
Ich glaube, das Schöne ist, dass unsere Hörer wieder mal sehen, dass wir das alles spontan machen und dass wir uns da einfach einlassen in die Themen. Ich hoffe, dass das unseren Hörern auch gefällt, dass wir das so machen. Und wir sind jetzt, glaube ich, an einem Punkt, wo wir sehen, dass dieses Thema zumindest noch einer weiteren Folge, wenn nicht sogar einer dritten Folge bedarf. Und ich möchte jetzt noch
ganze Folgen, Serien machen. Ja, aber sag jetzt nichts mehr zum Stoff, bitte. Nichts Fachliches. Hast du noch was Fachliches?
Nein, ich will nichts Fachliches mehr sagen. Bitte. Ich würde nämlich wirklich sagen, wir halten hier.
Ja, wir halten hier.
Wir halten nur Folgendes fest. Wir sind jetzt in dem 781. Wir sind noch beim Schenkungsbegriff.
Wir haben überhaupt nur den Vorschuss gemacht.
Wir sind noch nicht sehr weit. Wir setzen das fort und ich freue mich. Wir haben jetzt wirklich noch die spannendsten Themen vor uns.
Eine ganze Welt. Übrigens, da fällt mir ein, das letzte Mal war der Erbrechtstag. Nein, wie heißt der?
Jahrestagung Erbrecht.
Ja. Es wurde sehr viel über den Podcast gesprochen und wir können das gleich aufklären. Ein Kollege hat mich gefragt, zu fortgeschrittener Stunde, Herr Professor, das Geschäftsmodell, was ist ein Geschäftsmodell? Also wir können hier offenlegen,
Freude.
Wir haben kein Geschäftsmodell.
Es freut uns einfach nur, miteinander zu plaudern.
Sie hier bespaßen dürfen und wir halten abschließend fest, es ist die 20. Folge, lieber Andreas, das heißt ein Grund zum Feiern eigentlich.
Das stimmt.
Das werden wir nachher uns überlegen, was wir tun. Kontaktieren Sie uns bitte unter kontakt@mounterbrecht.com. Ich werde es nie wissen. Vielen Dank, lieber jetzt Andreas. Jetzt
können wir noch anstoßen. Müssen wir eigentlich nur was trinken auf die 20. Folge.
Trinken wir Kracherl.
Bis zum nächsten Mal. Dankeschön.